Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und Bautzus. Guten Tag. Ja, Lars Sebastian, servus, schön euch zu sehen. Der Frühling ist da, die Sonne scheint, die Welt ist verrückt.
So soll es sein.
Sonst habe ich euch eigentlich auch nichts weiter zu sagen.
Vielleicht sollten wir jetzt so Offenlegung hier mal starten, dass das unser dritter oder vierter Anlauf ist. Und wenn wir uns vorher schon nichts zu sagen hatten, jetzt erst recht schon nicht mehr. Insofern kannst du wahrscheinlich direkt in die Themen reingehen. Ja,
genau. Und falls der Kollege Hell irgendwie nachher nicht mehr zu hören ist, das liegt nicht an uns. Wir drehen ihm nicht das Mikro ab, sondern das besorgt schon sein Internet selber.
Leider ja.
Seine Internetverbindung. Mal sehen. Na gut, wir werden es probieren. Wir steigen jetzt ein in die Themen und ich muss sagen, die sind überragend in dieser Woche. Wir werden nämlich über die Frage diskutieren, ob der sogenannte Halo Trade das Potenzial besitzt, hier Aktien für uns herauszubilden, die ja sozusagen die Rolle der Mag 7 übernehmen könnten. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Wir sprechen über Amex, Mastercard, Visa. Jetzt kaufen. AMD ist mit dabei. Wie verzweifelt kann man sein? Das steht hier wirklich so. Und Novo müssen wir natürlich diskutieren. Oh je, Novo. Das ist ja aktuell sozusagen, ach, ja.
Die Hassaktie.
Ein kleines Trauerspiel. Ja, die Hassaktie, ganz genau. Wir lagen komplett daneben. Ja, das müssen wir nachher nochmal ein bisschen aufdröseln. Wir sprechen über Nvidia und die Frage, ist Nvidia möglicherweise im Vergleich zu einer anderen Aktie, die uns Lars nachher verraten wird, zu billig oder möglicherweise auch viel zu teuer? Dann hat uns eine Hörerfrage erreicht von Frank Michael. Er fragt IBM by the dip und wir werden das miese Spiel der Hedgefonds diskutieren und was es damit auf sich hat, wird uns Sebastian nachher einordnen. Ja, die Hörerfragen. Die reicht ihr bitte ein unter www.buy-the-dip.de. Dort kommt ihr auf eine wunderbare Website. Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu einer wunderbaren App, nämlich unserer. Und wenn ihr euch die downloadet, dann kommt ihr dort in einen wunderbaren Feed, wo ihr jeden Tag exklusiven Börsencontent von uns dreien und noch von einigen anderen Protagonisten, ausgewählten Protagonisten bekommt. Und ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Jetzt rein ins erste Thema. Ja, der Halo-Trade. Was ist denn das eigentlich? Halo. Heiligenschein.
Soll ich ja reinstarten, bevor mich die Internetverbindung auf dem bayerischen Dorf hier raushaut? Ich glaube, ich brauche hier bald Starlink. Muss ich doch bei Elon mal vorstellig werden. Aber, also Halo-Trade ist ja eine neue Abkürzung seit dieser Woche. Steht für Hard Assets, Low Obsolescence. Also ein schwieriges Wort. Und steht für harte Anlagen, niedrige Veralterung. Und das Spannende an der Sache ist natürlich, sind diese Werte, die da jetzt drin sind im Halo Trade, die neuen Mag 7. Ich kann schon mal spoilern, wir sprechen hier über Rohstoffwerte. Das heißt, Rohstoffwerte werden jetzt gerade diese Woche auch auf CNBC gepitcht, als ob das die neuen Gewinner der nächsten Jahre wären. Und deswegen die Frage, seht ihr den Rohstoffsektor ähnlich positiv? Und wir sollten darüber sprechen, gibt es wirklich eine Rohstoffrallye? Oder ist die eigentlich nur auch wieder KI getrieben? Aber ich gebe euch erstmal das Wort ab.
Sebastian, Lars, magst du übernehmen kurz?
Gerne. Also aus meiner Sicht ist beides korrekt. Was nicht korrekt ist, ist, dass es die neuen Mag 7 sind, weil Rohstoffe natürlich zyklische Werte sind, die nicht in der Geschwindigkeit wachsen können. Aber was wir eindeutig erkennen, normalerweise gibt es einen deutlichen Aufschwung, wenn wir überall Konjunkturzyklen haben. Wir müssen nicht unbedingt in ein Goldilocks-Szenario reinkommen, aber ein wirtschaftlicher Aufschwung im industriellen Sinne sorgt normalerweise dafür, dass Rohstoffe stärker nachgefragt werden. Und dass das jetzt ohne außerordentliche Konjunktur in China, in Japan erholt sie sich zwar, aber man kann hier noch nicht von einem Hoch sprechen, in Europa und insbesondere auch in den USA passiert. Also ja, Rohstoffe sind momentan ein AI-Trade. Da aber AI aus meiner Sicht alles andere als ein vorübergehender Hype ist, ist das auch gar nicht schlimm. Das heißt, die Nachfrage, die hier stattfindet, ist ja völlig real. Wir werden allerdings, und das kann man insofern vielleicht mit dem Mag 7 vergleichen, wir werden hier auch mal eine Peak-Nachfrage sehen, die hier eingepreist ist. Der Zeitpunkt ist meines Erachtens noch nicht gekommen. Allerdings, Wir sind wahrscheinlich der Podcast, der am häufigsten über Rohstoffe gesprochen hat. Und weil wir so lange drüber gesprochen haben, können wir wohl auch mit Fug und Recht sagen, wir haben rechtzeitig drüber gesprochen. Für mich wäre jetzt nach dieser wirklich für Rohstoffwerte enormen Rallye, selbst in den großen Rohstoffwerten, in einer BHP, in einer Rio Tinto, sowas sorgt immer mal auch für Korrekturen, diese Anstiege, die wir hier sehen. Ich halte diese Korrekturen aber vorerst weiter für kaufenswert. Jetzt ganz kurzfristig finde ich wirklich, dass sie recht steil gelaufen sind.
Also ich würde sagen, Halo umfasst halt nicht nur die Rohstoffe, sondern ich glaube, da sind auch andere Sektoren definitiv mit betroffen. Also ich denke, Rohstoffe sind definitiv dabei. Ich glaube, es betrifft den ganzen Energiesektor. Es betrifft höchstwahrscheinlich Industrie en gros. Da muss man höchstwahrscheinlich nochmal ein bisschen fragmentieren und feinjustieren. Das würde jetzt hier in dieser Ausgabe wahrscheinlich zu weit führen. Und ich glaube auch, dass der Basiskonsum da auch mit betroffen ist. Weil was heißt denn Heavy Assets? Es bedeutet, es geht ja um kapitalintensive Geschäftsmodelle, also um Firmen, die große Fabrikanlagen haben, die Maschinen brauchen, die Fließbänder brauchen, die wahrscheinlich einen großen Fuhrpark haben, die ihre Produkte, die sie produziert haben, möglicherweise dann also auch in großen Lagerstätten und so weiter erstmal vorrätig halten müssen. Das sind ja kapitalintensive Geschäftsmodelle, also Heavy Assets. Und das ist echt schon ein krasser Umschwung, weil in den letzten 10 oder 15 Jahren würde ich behaupten, wir hatten es mit diesem Asset-Light-Modell ja zu tun, also mit kapitalunintensiven Geschäftsmodellen, wozu übrigens auch die ganzen Softwarefirmen mit dazugehören. Und ja, die werden jetzt gerade, das ist AI-induziert, dieser Halo-Trade, also das heißt, diese Softwarefirmen, die werden abverkauft, darüber haben wir schon zur Genüge gesprochen. Und nämlich die zweite Komponente, die in Halo ja mit dazukommt, ist Slow Obsolescence, was Sebastian schon angesprochen hat. Also die Gefahr, dass diese Firmen, um die es hier geht in Halo, eben nicht veralten. Also mal ganz simpel gesprochen, so eine NEQ Eagle oder irgendwie ein Goldminenwert, ja, wie soll der von KI wegdisruptiert werden? Oder auch eine Coca-Cola oder so etwas, wie soll AI da angreifen? Aber wenn du jetzt ein One-Trick-Pony wie die Zoom bist oder meinetwegen auch eine Atlassian, alles wahrscheinlich sehr gute Firmen, aber die sind natürlich jetzt anfällig dafür, von KI möglicherweise in den nächsten Jahren wirklich wegdisruptiert zu werden. Und insofern ist dieser Halo-Trade tatsächlich aus meiner Sicht, und ich glaube, die Bank of America hat es auch bestätigt, eine der größten Kapitalrotationen ever. Und das ist meiner Meinung nach auch nichts Temporäres, sondern in latent etwas Strukturelles. Und dass es nicht die neuen Mac 7 sind, ich glaube, das ist klar. Also beziehungsweise da schließe mich Lars an, wird nicht so sein. Also schon die schiere Größe geht gar nicht. Aber ich glaube, dieser Trade an sich, der ist nicht zu unterschätzen.
Aber können sich Teile der alten Mac 7, also die Hyperscaler, in den Halo-Trade reinmogeln? Weil sie werden ja, also jetzt Asset-heavy durch ihre Datenzentren, haben also wirkliche Assets. Und natürlich, wenn die Chips länger leben, was wir ja gerade bei Amazon sehen, dann altern sie nicht so schnell. Also ist das eine Außenseiter-These oder könnte man vielleicht dann doch wieder ausgewählte Hyperscaler mit reinnehmen? Weil sie sind ja nicht mehr Asset-Light, wie du sagst, Timo. Und wir sehen ja gerade, wie die Chips auch teilweise länger halten als 3 Jahre.
Ja, aber genau, das ist zumindest mal mit den Chips noch mit einem Fragezeichen zu versehen, weil es kann natürlich sein, dass es irgendwelche technologischen Entwicklungen gibt, die dann dafür sorgen, dass du irgendwie Chips hast, die vielleicht nach 6 Monaten schon überholt sind, weil alles noch viel feinjustierter, noch viel schneller und so weiter geht. Bei den Rechenzentren, da würde ich dir zustimmen. Also ja, in der Tendenz ist das natürlich so, dass wenn Google und Microsoft und Amazon irgendwie die großen Rechenzentren haben, aber das war ja auch schon in den letzten Jahren der Fall. Also das ist ja jetzt nichts, was der Markt sagt, oh, das ist jetzt neu, das überrascht uns. Oder?
Nein,
seht ihr das anders?
Nee, neu ist es nicht. Ich meinte nur, ob man nicht dann doch wieder bei diesem Halo, also falls sich Halo überhaupt durchsetzen sollte als großes Buzzword, ich glaube es nicht, weil Low Obsolescence, ich habe es vorhin auch geübt, trotz Englisch, ist einfach nicht so schön fürs Marketing. Aber man kann natürlich dann wieder Tech ein bisschen beimischen und dann läuft der Basket vielleicht unter Umständen auch besser oder schlechter, je nachdem. Es ist ja noch nicht so ganz definiert, was da alles drin ist.
Aber Lars, du hast gerade ein bisschen skeptisch. Sebastian, ich spreche es falsch aus, ne? Aber ich sage immer Obsolescence. Okay, so betont man es. Okay.
Es heißt High Asset, Low Obszönität.
Und es sind noch nicht mal 12 Minuten rum. Ja,
und die Verbindung hält. Sagen,
so wird es bald am Freitag heute um 15 Uhr aufnehmen. Da sind die beiden natürlich schon, Sebastian sieht man es ja auch an, in Stimmung, in ja. the mood. Damit werden wir jetzt leben müssen in der nächsten Stunde.
Aber Lars, du wolltest noch was Ernsthaftes sagen, oder?
I'll try. Ich finde, der Oberbegriff ist zu breit. Bei den Mac 7 ist es ja fairerweise, muss man auch schon sagen, nehmen wir mal, eigentlich sind es ja Mac 6, wobei dann kannst du vielleicht eine Broadcom als 7 wieder mit reinnehmen. Wie auch immer, Tesla hat so ein bisschen eine Sonderstellung. Auch da kann man ja nicht sagen, da ist ein Wert wie der andere. Und das ist natürlich bei diesem Halo-Trade letztlich auch nicht der Fall. Ich finde, bei Rohstoffen ist es ganz gut erkennbar. Wenn wir uns die anderen Werte, du hast die Coca-Cola ansprechen, dann ist das mehr oder weniger logisch, dass wenn der Markt, und zwar der Software-Sektor ist so ziemlich, wenn wir das investierte Kapital nehmen, einer der größten Sektoren am Markt. Und wenn da natürlich Kapital rausströmt in der Geschwindigkeit, da muss das irgendwo hin. Und wenn du Angst hast davor, dass KI disruptiert, dann ist die logische Reaktion, da gehst du irgendwo rein, wo KI erstmal eben nicht disruptieren kann. Ja. Aber das hat natürlich auch zu einer wirklich sehr, sehr sportlichen Bewertungen von Coca-Cola, Walmart, Costco geführt. Man muss sich mal vorstellen, das durchschnittliche KGV, und diese Situation gab es wie häufig nie. Es gab sie einmal für 2 Tage beim Crash, Corona-Crash. Ja, da haben wir es gesehen, da war jedem klar, okay, eine Walmart wird eher davon profitieren, die Hyperscaler wohl eher nicht. Aber ansonsten gab es das noch nie, dass diese Werte im Durchschnitt höher bewertet sind als Nvidia, als Amazon, als Apple, als Microsoft, als Meta. Und das macht ja auch irgendwo gar keinen Sinn. Ja, eine Walmart ist ein erfolgreiches Unternehmen. Sebastian und ich haben es schon mal, sagen wir mal, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Aber die haben eine klar einstellige niedrige Marge. Sie haben ein sehr robustes Wachstum und. Aber Walmart hat ein KGV, das liegt fast doppelt so hoch wie das KGV von Nvidia. Und da musst du natürlich sagen, okay, selbst wenn das für alle Aktionäre toll ist, aber das erklär mir mal bitte, das erklär mal selbst einem Value-Investor, dass Walmart doppelt so viel wert sein soll wie Nvidia, weil du kannst immer sagen, ja, wer weiß, was in 10 Jahren ist. Also so funktioniert ja in der Regel Börse nicht. Und was ich damit sagen will, ich glaube, dass das momentan schon eine Divergenz ist. Und ich bin ein großer Skeptiker. Ich glaube, dass die Atlassian, dass die Zooms, dass die DocuSigns, ich glaube nicht, dass das Jahre dauern wird, bis die komplett wegdisruptiert werden. Aber so richtig ganz weg, je nach Cash-Reserve und. Ja, ich weiß, Zoom hat eine Beteiligung, aber jetzt einfach mal bezogen aufs Geschäftsmodell. Aber kurzfristig zu sagen, naja, Software, das wird in 6 Monaten keiner mehr brauchen, aber Supermärkte brauchst du, das ist eine Momentaufnahme. Und deswegen ist der Teil für mich nicht nachvollziehbar. Die Rohstoffnachfrage auch nicht ewig. Denn die Rechenzentren werden nicht in der Geschwindigkeit weiter wachsen. Einfach deshalb, weil wir ja gerade auch lernen, wie brutal effektiv wie viel weniger Token, wie viel weniger Energie, so rum, sie brauchen für ihre Rechenleistung. Also auch das wird irgendwann mal einen Peak haben. Aber ich würde unter dem Aspekt, wenn ich ein Value-Anleger wäre, heute immer noch eher Rohstoffwerte kaufen, als zu sagen, ich kaufe Costco und Walmart auf diesem Niveau.
Ja, absolut, absolut. Also da würde ich dir unbedingt zustimmen. Also irgendwie Walmart, Costco, ein KGV von jenseits der 40 für genau diese einstelligen Margen und einstelliges Wachstum, das ist schon brutal. Also du siehst es in gewissen Sektoren nur als so eine Art vorübergehende Flucht aus diesen anderen Werten, wo du ja siehst, da wird jetzt total viel Kapital rausgezogen. Die sind irgendwie -30, -40% year-to-date hinten. Und das muss halt irgendwo hin. Also parke ich das mal irgendwo sozusagen dazwischen und mache nochmal mein Schnitt. Also so, das ist der Halo-Trade aus deiner Perspektive. Übrigens, ich korrigiere mich, mit der Vergleich mit der Coca-Cola, der hinkt so ein bisschen, weil das ist ja eigentlich nur ein Marketing-Konzern. Die haben ja kaum Apfelanlagen. Vielleicht ist da eine PepsiCo, wäre vielleicht besser, weil die haben nämlich noch diese ganzen Produktionsstätten weltweit. Also genau, aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich jetzt quasi mit der Coca-Cola, mit dieser Analogie bezwecken wollte. Genau, Sebastian, wie siehst du es?
Ich wollte vorhin noch ergänzen, also bei Walmart, ich bin ja selbst bei Walmart investiert, aber mir ist ja auch zu teuer. Aber man kann irgendwo die Fantasie da zumindest ableiten wollen, dass man sagt, die Margen sind nicht hoch, aber mit KI, wenn wir von 4% Marge auf 8 kommen, dann haben wir natürlich nochmal ein anderes Gewinnpotenzial. Aber da muss natürlich einiges passieren. Aber Walmart ist für mich ein Beispiel, dass der Markt annimmt, zum Beispiel hier, KI funktioniert und Unternehmen werden damit auch echte Wertschöpfung haben und Verbesserung. Ansonsten würde ich noch sagen, was die Rohstoffe angeht, die Rechenzentren, so der Boom wird irgendwann aufhören, aber Rohstoffe an sich sind für mich jetzt nicht nur KI-getrieben. Also wenn du mal guckst, wir haben ich sage jetzt mal in den alten Ländern, also gerade in Europa, in den USA, viel Infrastruktur, die erneuert werden muss. Wir haben den Trend in Richtung erneuerbare Energien. Also Rohstoffe werden wir in meinen Augen noch länger brauchen. Und die Nichtinvestitionen der letzten Jahre, die treiben ja auch aktuell die Rohstoffpreise an. Wobei man sagen muss, wir haben auch in meinen Augen noch nicht so eine ganz breite Rohstoffrallye wie nach dem Platzen der Dotcom-Blase, weil im Agrarsektor, da sind immer noch einige Rohstoffe, die nicht sonderlich laufen. Also wir haben so den Boom bei den Edelmetallen, wir haben den bei Kupfer, da sind wir ja mit Beiderde Plus gut investiert. Da sind wir gerade bei 50% auch vorne mit einem ETF einfach. Ich meine, da sieht man, was geht bei diesen Werten. Ich bin da positiv gestimmt. Das heißt, KI ist für mich eine Säule und der Halo Trade ist auch eine Säule bei Rohstoffen. Aber es gibt schon noch ein paar andere Faktoren und wir haben noch gar nicht darüber gedacht oder gewagt dran zu denken, was passiert, wenn China wieder ein Comeback feiert. Aber dann kommt nochmal
eine Nachfrage. Lass mich da noch einen Gedanken würde ich gerne noch ergänzen, den wir aber vielleicht nochmal separat aufgreifen müssen. Das, was du hier gerade angesprochen hast, ist ja ein ganz wichtiger Punkt. So ein Unternehmen, was eine Nettomarge hat von 3 oder 4%, wenn das natürlich noch 1 oder 1,5% obendrauf bekommt, Effizienzsteigerung und alles beschrieben. Aber wann immer ich darüber geschrieben oder gesprochen habe, habe ich immer den Zeitstempel dran gepackt in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Warum? Weil KI am Ende des Tages, so wie das Internet, Commodity sein wird, weil es ja jedem zur Verfügung steht. Das heißt, in dem Moment, wo Walmart 1 oder 2% in seiner Logistik effektiver wird, gilt das ja auch für Target oder für Krogers oder für Costco oder für die Schwarzgruppe in Europa. Nee, Lidl ist ja sogar außerhalb von Europa tätig.
Werbung. Hand aufs Herz, es ist gerade eine echt wilde Zeit, oder? An den Märkten ist unglaublich viel los. Softwareaktien brechen ein, Profis schichten ihre Positionen massiv um und Narrative kippen innerhalb weniger Tage. Viele Depots sind aktuell sehr heftig im Minus. Doch genau jetzt zeigt sich, wer agiert kopflos und hektisch in seinem Depot und macht möglicherweise auch Fehler und wer agiert mit einem klaren Plan. Denn eins ist ganz wichtig, erfolgreiches Investieren, das ist kein Zufall. Es ist Struktur, Disziplin, Klarheit. Genau dann, wenn andere sie verlieren. Und genau dafür haben wir Beiderde Plus entwickelt. Das ist ganz klar kein Produkt für jeden, sondern nur für Anleger, die bewusst investieren wollen. Wir liefern in Beiderde Plus Ruhe und Orientierung und zwar jeden Tag. Tausende Anleger nutzen das Produkt bereits und profitieren von unserem täglichen Opening Briefing. Damit startest du jeden Morgen bestens informiert in den neuen Handelstag. Zudem melden sich Sebastian, Lars und ich in exklusiven Livestreams und in Webinaren bei euch, wenn etwas sehr Wichtiges passiert an den Märkten. Wir beantworten außerdem jeden Mittwoch in einem exklusiven Podcast, den es nur in Beiderde Plus gibt, eure Fragen. Und wir melden uns jeden Freitag in einem 20-minütigen Video und geben einen Update über Silber, über Gold, Krypto und natürlich unsere Depots. Und natürlich kriegst du auch die Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir mitgeteilt und zwar noch bevor wir selbst kaufen. Und du hörst den Beiderde Podcast schon am Samstag um 18 Uhr noch vor allen anderen. Und genau jetzt kannst du dir Beiderde Plus zum Aktionspreis sichern. Und zwar mit einem Rabatt von 40%. Du kriegst alle Leistungen für nur 38 Cent am Tag. Aber Achtung, dieses Angebot gilt nur noch heute. Ich wiederhole, das Rabattangebot kannst du dir nur noch heute am Sonntag sichern. Also melde dich jetzt an unter www.buy-the-dip.de/plus und sichere dir deinen Aktionspreis. Sebastian, Lars und ich, wir freuen uns auf dich.
Das heißt also, wenn etwas, was allen zur Verfügung steht, gibt keinen strukturellen Vorteil mehr, weil man dann über den Preis wieder den Wettkampf hat. Das wird vorübergehend stattfinden und ich bin ja selber in einigen Aktien, ich habe es auch hier vorgestellt, wie in einer DHL, wo ich sage, das ist in einer, der für einen Logistikkonzern liegt es so auf der Hand, was sich hier theoretisch an Energie einsparen lässt und. Aber auch nur vorübergehend. KI sorgt nicht permanent für 2% mehr Wachstum, denn weil es eben allen dann zur Verfügung steht. Aber kurzfristig, ja, wir schauen ja auch nicht immer 10 Jahre in die Zukunft, sondern gerne auch mal nur 1 oder 2.
Und insbesondere bei, also sowohl bei den Händlern, aber auch bei den Basiskonsumgütern. Ich meine, wir haben jetzt Block gesehen, die entlassen irgendwie 40% ihrer Mitarbeiter. Also von 10.000 Mitarbeitern werden einfach mal jetzt 4.000 Leute entlassen. Und Jack Dorsey hat das ja auch begründet damit, dass sie jetzt also mit KI da viel effizienter arbeiten können und eben dann nicht mehr so viele Mitarbeiter brauchen. Edit, also ich will noch mal ganz kurz was reingeben. Guckt euch mal die Aktie von Block an. Die kommt von 2021 bei $240, ist jetzt, obwohl sie schon um mehr als 20, über 25% nach oben gebounced ist, ist sie immer noch nicht aus dem Abwärtstrendkanal rausgekommen. Also das heißt, das ist eher aus meiner Sicht jetzt gerade bei Block eine Verzweiflungstat. Aber während den Anfängen, man muss natürlich schauen, ob dann nicht auch andere Unternehmen auf die Idee kommen, ah ja, hier, also KI, vielleicht brauchen wir dann ganz viele Leute nicht mehr. Und dann stellt sich ja wiederum die Frage, wer soll denn dann noch konsumieren? Ne? Das ist ja dann auch die Frage.
100%. Also 100, das müssen wir, glaube ich, aber nochmal separat. Es ist vielleicht sogar fast mal was für einen Livestream, weil ist auch mal interessant, wie andere das sehen, aber das sind die Fragen und ich finde es am seriösesten, heute zu sagen, wie das im Jahr 2030 aussehen wird oder wann es so aussehen wird, das kann dir noch keiner beantworten. Aber dass das natürlich vorübergehend auch brutal deflationär werden kann und wir wissen ja, der Aktienmarkt preist sowas nicht langsam und gemächlich ein. Genau wie bei Software wird er genau an dem Punkt und sagen, und das wird... Also, damit wir uns nicht verkehrt verstehen, da wird es den YouTube-Titel geben, Crash durch KI, weil das ist eine Frage. Und sind wir darauf vorbereitet? Also sowas wie ein Grundeinkommen oder Universaleinkommen oder whatever. Also da reichen im Übrigen, dazu müssen nicht 20% der Menschen ihre Arbeit verlieren, wenn der Aktienmarkt einpreist, dass 5% der Konsumenten mit einmal nichts mehr haben, dann steht der ein paar Tage später nicht höher. So viel können wir wohl sicher sagen.
Absolut. Und wären davon denn dann auch, ja klar, wenn es weniger Transaktionen gibt, dann wären auch Amex, Mastercard und Visa davon betroffen. Aber vielleicht fangen wir mal anders an. Also wie stehen die einzelnen Aktienwerte aktuell da? Hat sich da irgendwas Wichtiges getan bei den Kreditkartenunternehmen an der Börse?
Also ich kann ja mal ein kurzes Summary geben, weil wir haben uns ja dazu entschlossen, dieses Thema auf die Agenda zu setzen, weil wir haben ja bei den Kreditkartenunternehmen auch diese Woche einen teilweise deutlichen Abverkauf gesehen, weil ja durch den Markt die These ging, dass beispielsweise mit Stablecoins die ganzen Kreditkartenfirmen überflüssig werden könnten oder Teile ihres Geschäftes. Und dadurch kam Druck im Kreditkartensektor auf, den wir vorher so als Abverkaufsdruck bei Software gesehen haben. Spannende Sache allerdings daran, die Stablecoin-Anbieter an der Börse wie Circle konnten auch nicht daran profitieren. Also ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, begründet man da immer nur so ein Teilstück? Also man sieht die Kreditkartenanbieter und sagt, ja, die fallen jetzt, weil Stablecoins alles übernehmen. Und dann sieht man auf der anderen Seite die Softwarefirmen, ja, die fallen jetzt, weil KI alles übernehmen. Dann sieht man, wir kommen am Ende drauf, so Blue Owl, die Finanzierer von Rechenzentren. Ja, die fallen, weil sie zu viel finanziert haben. Aber irgendwie zusammen ergibt es gar keinen Sinn, finde ich. Also gerade, was wir gerade bei den Kreditkarten im Gegensatz zu Circle sehen, macht ja von der Begründung her keinen Sinn.
Wobei man vielleicht korrigierend hinzufügen muss, Circle, bis sie dann Quartalszahlen vorgestern geliefert haben, die stehen nämlich 30% höher. Das war mal eindeutig Schätzung geschlagen. Aber ansonsten hast du recht. Aber ehrlicherweise finde ich es, stell dir mal vor, du führst einen Hedgefonds oder du hast ein sehr aktives Buch und sollst heute entscheiden, wer sind die Gewinner. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht. Und man kann natürlich pauschal sagen, ja, dann musst du halt ein bisschen diversifizieren. Also Unternehmen wie eine Visa oder eine Amex kann, und vergessen wir nicht, der Markt spielt hier ganz kurzfristig immer auch irgendwelche Stories. Das ist aber meines Erachtens am Ende nicht der treibende Faktor. Aber wenn du darüber sprichst, wie sieht die Zahlungswelt von morgen oder übermorgen auf und du sagst, was machen KI-Agenten, denen ist völlig egal, ob sie jetzt mit einem Dollar handeln oder mit einem Stablecoin, sofern er sofort verfügbar ist. Und da müsste man ja grundsätzlich mal sagen, dass wir alle werden wahrscheinlich mit praktischen Anwendungen, die es dann eine Benutzeroberfläche, die es leicht macht für uns, in den nächsten 2 Jahren auf eine oder andere Art und Weise mit irgendeinem KI-Agenten arbeiten. Und wir werden es vielleicht noch nicht mal spüren, was da, dass da ein Agent im Hintergrund arbeitet für uns. Nur, werden wir sicherlich nicht wollen, dass wir Transaktionen einfach so mal rauslassen und dann sagen wir, dass hier hast du Zugang zu meinem Bankkonto. Von daher gehe ich davon aus, obwohl ich verstehen kann, warum man denkt, dass es so ein bisschen Old Economy ist. Aber was du doch willst, ist Regulierung und ein sicherer Platz und eine sichere Abwicklung. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Kreditkartenunternehmen tendenziell, zumindest mal auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre, wo alle sagen werden, ja, ich mach's, aber es fühlt sich unsicher an, da bieten sie eben genau diese regulatorische Sicherheit. Also für mich sind das nicht die Verlierer der Entwicklung, die wir hier gerade sehen.
Zumal ich mich auch frage, hey, diese Stablecoins, ne? Warum? Also was ist jetzt der massive große Vorteil gegenüber ganz klassischer Zahlungsabwicklung?
Kosten. Also was du ja nicht siehst, du gehst jetzt... Ja, genau, kosten uns, ich wollte jetzt fast schon sagen, du gehst mit deiner Karte in Aldi und zahlst dort. Aber du siehst ja nicht, dass da 7-8 Leute dazwischen verdienen. Also du zahlst.
Weißt doch, du weißt doch, dass meine Bank mir keine EC-Karte mehr ausstellt.
Du kriegst diese Essensgutscheine wie in den USA, da kannst du die dann einlösen.
Ja. Ja, genau.
Aber also du siehst ja nicht die Transaktion dahinter. Das heißt, da hast du ja Mittelsmänner. Wenn du grenzüberschreitende Transaktionen hast, hast du vielleicht noch Zentralbanken oder andere Banken. Das kostet alles Geld. Also ich würde auch bei den Kreditkartenanbietern noch sagen, man muss ja auch gucken, es gibt ja Mastercard, Visa und Amex. Also ich habe Amex im langfristigen Depot. Und Amex ist ja ein sogenannter Closed-Loop-Anbieter. Das heißt, Amex begibt die Kreditkarten selber. Mastercard und Visa haben Partnerbanken. Die geben die Kreditkarten nicht aus. Die machen eher die Abwicklung im Hintergrund. Und Amex kann natürlich durchs Premium-Segment und durch den direkten Kontakt zum Kunden natürlich sich mehr rausschneiden aus der ganzen Kette. Also ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Burggraben, dass, wenn Stablecoins kommen, so ein Closed-Loop-Anbieter wie Amex einfach alles in der Hand hat und schneller adaptieren kann. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt eine sofortige Disruption sehen, weil die Leute, gerade was Geld angeht, ist ja immer noch so ein Thema, dass man da sehr, sehr konservativ ist. Ich meine, schau dir PayPal an. Ist kein Star an der Börse, keine geliebte Aktie. Aber ganz viele nutzen einfach PayPal, weil man den Namen kennt, weil man PayPal vertraut, weil man die Regulierung kennt. Und ich glaube schon, bis flächendeckend alle mit Stablecoins bezahlen und KI-Agenten, das dauert viel länger, als sich viele das vorstellen können. Also denke nicht, dass das schnell
geht. Wenn ist dir das nicht völlig egal, womit du im Hintergrund bezahlst, wenn du dir sicher bist, dass die Transaktion sauber, billig und schnell verläuft. Ich erinnere daran, dass man bei PayPal früher gesagt hat, gut, da waren wir auch noch jung. Also ihr wart noch jünger und ich war aber auch jünger als heute. Aber da am Anfang, als man das gemacht hat, dieses Geld senden über die Apps, es ist schon ein bisschen her. Die Älteren werden sich erinnern. Da haben wir gesagt, welche Dämpfe hast du denn eingeatmet? Ich schicke doch nicht mein Geld hier per App. Wo soll das denn hin? Das verschwindet dann in den USA. Und an wen soll ich mich denn wenden? Das ist der Haupteinwand gewesen. An wen wende ich mich denn, wenn die mein Geld verschleudern? Heute macht das jeder. Das ist, PayPal ist schon fast
Problem gelöst. Also, entschuldige, Lars, wenn ich ganz kurz reingehe. Ja. Aber PayPal hat auch ein Problem gelöst. Nämlich, dass du nicht irgendwie eine 100.000-stellige IBAN irgendwem wo du auch nicht wusstest, hier dem Dödel, den ich da jetzt 10 Euro in der Kneipe geliehen habe irgendwie fürs letzte Bier, wo geht der jetzt mit meiner IBAN hin? Sondern hier, mal schnell über eine E-Mail-Adresse da Geld verschickt und so weiter. PayPal hatte dann auch schnell dieses, die haben schnell bewiesen, dass das irgendwie funktioniert und haben sich schnell einen guten Ruf aufgebaut und so weiter. Aber ich weiß doch, bei Junggesellenabschieden und so weiter, da ging das nicht mehr hier. Also da alles über PayPal irgendwie. Irgendwer hat das gesammelt und dann zack, über PayPal. Auch bei Leuten, die du gar nicht kennst. Und das war ein Riesenvorteil. Also jetzt nicht nur auf diesen einen Use Case übertragen.
Nein, du hast aber
Bei den Stablecoins,
ja,
da sehe ich es jetzt, also weiß ich nicht. Ich assoziiere jetzt gerade mit so Coin auch irgendwie ein bisschen Fraud. Also da gibt's ja so viele Coins da draußen und die sind alle so volatil. Also das sind so die ersten Images oder die ersten Assoziationen, die mir in den Kopf gehen damit. Und
exakt, aber das spricht für die Abwickler. Das spricht darüber, dass wir uns natürlich keine Stablecoins hin und her schenken. Wir wollen auch keine Tether oder sonst irgendwas. Aber wenn da drüber die Institution ist, eine PayPal oder eine Stripe oder eine Adyen, die sich ja sehr zurück jetzt, also haben sich Es ist letztlich auch so ein Netzwerk, was du ja brauchst in Form der Regulierung. Dann wird der User das auch machen. Der will ja nur hundertprozentig sicher sein. Wenn er sagt, es geht von jetzt auf gleich und es geht billig und es geht schnell, wie dann der Tausch stattfindet von Dollar in ein Stablecoin, das ist dem dann auch egal. Aber genau deswegen glaube ich, dass diese regulatorischen Rahmen, dass die vermutlich nicht zu den Verlierern, sondern erstmal zu den Gewinnern gehören. Weil für Digital Native mag es ganz normal sein, wenn der irgendwann sagt, ich bezahle damit Kryptowährung und. Ich habe gestern übrigens eine notarielle Beurkundung gehabt und da wusste ich nicht, dass seit 2024 vorgelesen wird. Das soll gerne übers Bankkonto erfolgen, nicht im Bitcoin, Gold oder Platin. Silber wurde explizit nicht genannt. Also es ist natürlich nach Geldwäschegesetz, ist klar. Aber was ich damit sagen will, das ist halt, das fühlt sich neu an. Aber wenn Amex dafür garantiert oder Visa, macht euch mal keine Sorgen, dann nur die Gebühren sinken von 1% auf 0,01%, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eher...
Also es ist eine Backend-Sache. Also es ist quasi die, also erst kommt die Regulatorik, dann kommen die Firmen integrieren die Technologie sozusagen, also Stablecoin als Technologie und wir machen dann halt einfach weiter. Du musst es noch nicht mal irgendwie im Frontend angezeigt bekommen, dass du möglicherweise da jetzt über eine Stablecoin-Technologie sozusagen die Transaktion abwickelst. Also eigentlich ist es dann ja nur, ja, dann sind doch die Kreditkartenanbieter, dann ist es doch irgendwie jetzt gerade Blödsinn, dass die irgendwie so eins auf den Deckel kriegen, oder?
Das war ja mein Eingangsstatement. Ich finde,
man als Fazit so ziehen, ja.
Der Markt denkt ja nicht mehr nach.
Okay. Okay, also ihr wart nach 30 Sekunden soweit und ich habe es dir jetzt nach 10 Minuten auch verstanden. Okay, alles klar. Na gut, ja siehst du, Thema Nummer 2 war nur für mich sozusagen, dass ich auch jetzt mal aufgeschlagen
habe. Das glaube ich nicht.
Nein, ist ja gut, dass wir drüber geredet haben.
Was sagst du, Sebastian? Sage ich, war das Thema. Ein Lernthema zum Beibringen.
Absolut. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und jetzt gehen wir rüber zu Thema Nummer 3. Und da reden wir über AMD. Ja, wie verzweifelt kann man sein? Also, wie verzweifelt kann man sein, dass wir jetzt über das Thema reden? Oder wie verzweifelt kann man sein, wenn man AMD ist? Was hat da stattgefunden? Trade mit Meta, ne? Beziehungsweise eine Kooperation, die aber auch, sagen wir mal, so leicht zu Ungunsten von AMD ausgegangen ist.
Ja, aber wollentlich, würde ich sagen. Wollentlich. Also AMD hat ja einen Deal gemacht mit Meta, dass sie für 60 Milliarden Dollar KI-Chips an Meta verkaufen. Was dann halt beiläufig noch mitgeliefert wurde, ist, dass AMD auch noch einen Teil der Firma verscherbelt an Meta, und zwar per Optionen. Also Meta hat das Recht, zu einem Bezugspreis von 1 Cent bis zu 10% der AMD-Aktien an sich zu nehmen, wenn gewisse Milestones, sprich gewisse Hürden übersprungen werden. Und wer genau gelesen hat, der weiß, letztes Jahr im Oktober hatten wir das ganz Gleiche mit OpenAI. Also AMD hat mittlerweile 20% seiner Aktien an Meta und OpenAI, ich will nicht sagen verpfändet, aber per Option zugesichert. Aber das ist auch das Maximum. Denn ich habe mal nachgeguckt, ich dachte mir, ja, wenn sie vielleicht lustig sind, machen sie mehr solche Dealer. Aber es gibt die Dealer, sage ich schon, die, mehr diese Deals. Und es gibt die Nasdaq-Regel. Also wer an der Nasdaq ist, da muss man gewisse Regeln beachten. Und da gibt es die Regel 5635. Und die heißt, dass du als Unternehmen eben maximal 20% deines Aktienkapitals so weitergeben kannst. Danach musst du die Aktionäre befragen, weil sonst ist die Verwässerung zu groß. Also mehr von diesen AMD-Deals wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber es ist in meinen Augen eine Verzweiflungstat. Ich werde auch gleich sagen, warum ich es noch krasser als Verzweiflungstat sehe, neben den Aktien.
Ja, also ich würde auch sagen, das ist eine Verzweiflungstat. Und ich glaube, das ist halt ja auch wieder, also ja, ist schon komisch, dass die alle da irgendwie für ein Verkaufsversprechen oder eine Umsatzgarantie dann sozusagen auch wieder Teile der Firma hergeben. Das spricht nicht unbedingt für Stärke, oder, Lars?
Nee, aber ich finde es mir, also ich weiß auch, ich habe es natürlich gesehen und manchmal begebe ich mich ja dann auch, mache ich das Licht ein bisschen dunkler und wie wird sich der klassische Ex-User wohl vorbereiten, bevor er dann da absteigt und da postet. Also ich habe es schon durchaus mitbekommen. Dann heißt es natürlich, und das ist ja auch etwas, was man den großen Hyperscalern sowieso derzeit vorwirft, dass es wie in so einem Ponzi-Scheme ist. Also gegenseitig vergibt man sich Kredite und dann wieder Optionen und Gewinnbeteiligung. Und dadurch entsteht diese Verquickung. Nur, sie sitzen sowieso in einem Boot. Ich meine zu wissen, welche Kritik gleich kommt. Ich kann diese Kritik nachvollziehen. Aber ich frage mich, was ist die Alternative? Dass einer aus diesem Wettrennen jetzt aussteigt und sagt, nein, das mache ich nicht mit. Und wenn, dann muss man es so konsequent machen wie Apple, dass man gleich sagt, das ist nicht der gleiche Weg. Und vielleicht jetzt gerade nach diesen letzten zwei Wochen und wie schnell sich die KI-Agenten entwickeln und so weiter, vielleicht entpuppt sich einmal mehr, muss man ja sagen, dass Apple durch die Politik der ruhigen Hand sich durchaus sinnvoll verhalten hat. Ich will das nicht ausschließen, dass das so ist. Aber ich habe mir den Deal wirklich genau angesehen und ich verstehe die Kritikpunkte. Nur wenn ich Meta wäre und du hast dich entschieden, in diese Strategie All-In zu gehen und ich glaube nicht, dass sie eine große Alternative haben, dann wüsste ich nicht, was die Alternative wäre. Also zu sagen, ich sichere mir diese Chips nicht oder ich nehme nur die von Nvidia aus Sicht von AMD, musst du es sowieso machen. Jeder, der zu dir so hingekommen ist, das musst du machen. Also ich würde gern erst eure Kritik hören, aber vielleicht mögt ihr ins Fazit mit einbauen, was wäre denn besser, wenn sie es nicht gemacht hätten?
Also AMD ist halt einfach schlecht. Also würde ich mal so sagen. Meta, klar, dass Meta sich diversifiziert und dass du auch einen Hebel hast gegen Nvidia bei Bestellungen, ist klar. Dass AMD die 10% mitgibt, finde ich schon krass. Das machst du eigentlich nicht, wenn du ein geiles Produkt hast. Und das ist ja eigentlich der Knaller. Im zweiten Halbjahr soll ja von AMD der Helios-Chip kommen. Und da wurde im Vorfeld gesagt, der Helios-Chip kann mit dem Nvidia Vera Rubin-Chip mithalten. Und wenn der angeblich so disruptiv ist und so gut, dass du mit Nvidia mithalten kannst, brauchst du ja nicht zweimal 10% deiner Aktien verschenken mit einem Deal. Also das finde ich, da leuchten alle roten Flaggen.
Besonders wäre es nicht so, dass eigentlich, wenn Meta sich gegenüber Nvidia diversifizieren will und dann quasi mit AMD den Deal macht, dass dann eigentlich Meta ein paar Anteile also auch nochmal als Mitgift hätte mitgeben müssen. Also wenn das
müssen sie aber nicht, weil sie halt so stark sind. Sie sind in so einer starken Position, dass sie es nicht machen müssen. Genau. Also kauf lieber Meta, kriegst du AMD geschenkt.
Ja, ich werde nicht widersprechen, weil das natürlich genauso kommen kann. Aber ich, meine Güte, wir sprechen über ein Unternehmen, was seinen Umsatz in den nächsten zwei Jahren verdoppelt. Wenn das schlecht ist, dann muss man es einfach so hinnehmen. Aber ich frage, du musst ja aus Sicht des Managements denken. Das ist doch nicht so, dass du sagen kannst, ja, dann nehme ich halt andere Customer. Ja, ich meine, wer denn, wenn die Hyperscaler bei dir das nicht machen, dann würde da jeder Aktionär hingehen und sagen, sag mal, tickt's noch richtig bei dir? Also das lassen wir jetzt mal aus, weil wir haben so viele Supermarktketten, die wollen auch mal einen Chip kaufen. Du dealst entweder mit den Hyperscalern oder du dealst nicht. Nvidia hat natürlich eine andere Verhandlungsposition und dahinter alle anderen aber eben nicht. Und das muss man ja auch akzeptieren. Und als AMD-Aktionär, wenn ich dann hören würde auf der Jahreshauptversammlung, naja, Meta ist da auf uns zugekommen, die haben das gesagt und wir haben gesagt, nee, wir sind hier nicht Hans Franz und machen mit jedem. Also man kann immer das natürlich kritisieren. Man kann natürlich einfach kritisieren, aber was man dann eigentlich kritisiert ist, warum bist du eigentlich die Nummer zwei hinter Nvidia? Okay, und das kannst du zu allen sagen, außer Nvidia. Deswegen nochmal, ich kann das nachvollziehen, aber wenn man es bullisch betrachtet und es geht auf, dann dürfte der AMD-Aktionär dafür entlohnt sein. Und dann war vielleicht dieser Kniefall zumindest mal ein rentabler. Und die Nachfrage, das musst du jetzt machen. Du wirst auch einen Peak-Nachfrage im Chip-Bereich haben. Das wird nicht 10 Jahre so weitergehen. Und deswegen.
Also eigentlich ist der große Profiteur das AMD-Management, weil die nämlich schon mal fürs nächste Jahr und für die Jahre drauf wahrscheinlich eine ziemlich fette Boni dann bekommen.
Ja, werden sie wahrscheinlich. Also. Aber weißt du, wenn ja, genau, wie die meisten amerikanischen Manager das, glaube ich, schon auf der Uni lernen, wie sie das in ihre Contracts reinbekommen. Das will ich ihnen in dem Sinne nicht vorwerfen, aber sie sind sowieso alle ausgelastet. Also es gibt ja jetzt momentan keinen Chip-Hersteller, der sagt, nicht mal die ihre eigenen machen. Meta könnte man natürlich sagen, ja, mit eurem eigenen Chip-Entwicklung, die sie ja auch mal vorgenommen haben, das ist ja offensichtlich nichts geworden. Jo. Das ist nichts, ganz offensichtlich nichts geworden, aber Das heißt ja dann auch nicht, dass du, und ich bin ja nun wahrlich kein großer Meta-Fan. Nur, wie gesagt, ich versuche dann immer beide Seiten zu sehen und ich kann es aus beiden Seiten verstehen, warum sie es gemacht haben.
Ich will nur kurz nachschärfen, Lars, im Kern, also stimmen wir überein, dass AMD diesen Deal macht. Ja klar, musst du mit dem Hyperscaler 60 Milliarden Chipbestellung abarbeiten und annehmen. Aber dass du 10% deiner Firma per Option obendrauf legst, das finde ich das krasse Signal. Und dass du diesen Chip, den du vorher ankündigst, dann wohl doch nicht so geil ist, weil du ja, wie gesagt, zweimal 10% deiner Firma drauflegst. Und dass du 10% an Meta gibst, verstehe ich vielleicht noch. Aber an OpenAI, das ist ja fast noch irrer. Also ich finde,
die einen werden ohne die anderen sowieso nicht da sein. Also letztlich ja nicht 10% an der Firma, sondern an einer Firma, die dann so viel wert sein wird. Wenn also die Firma ja in 2 Jahren da noch notiert, dann hast du gar nichts. Und ich glaube ehrlicherweise, eine Firma, die in den nächsten 2 Jahren da nicht brutal wächst, dann hast du wahrscheinlich auch wirklich gar nichts. Also es geht hier nicht um Pleite, aber das ist schon alles bei sämtlichen dieser Firmen, wie gesagt, bei Apple noch am wenigsten, das sind Bewegungen, da musst du dabei sein. Da gibt's nicht den großen Plan B, ansonsten machen wir halt Spielekonsolen. Und dementsprechend sage ich, sie geben 10% einer dann sehr viel erfolgreicheren Firma. Und das kannst du doch auch irgendwo deinen Aktionären verkaufen. Ja, ich kenne die genauen Strikes von den Optionen nicht. Aber
ein
wenn
Cent.
Wir 50%.
1 Cent.
Bitte?
1 Cent?
Nein, sie haben die für 1 Cent, aber sie kriegen ja die 10% nur, die sind ja.
Wenn Milestones kommen, genau. Wenn Hürden kommen, genau. Ganz genau.
So, und wenn du dann sagst, naja, die kriegen 10% von unserer Firma, die dann aber übrigens 50% oder 100% mehr wert ist, dann würde ich sagen, naja, okay, das ist ja letztlich wie eine Risikobeteiligung. Das kannst du machen.
Naja, jedenfalls, also diese Wochenkerze von AMD, die hier gebildet wurde, die ist jetzt aber auch nicht so. Also das ist ja auch schon wieder alles schön wegverkauft worden. Also das war auch...
Wochenkerze, ja, okay. Timo, die gebildet wurde, hast du eine schöne Überleitung zum nächsten Thema.
Wieso?
Was ja, haben wir denn hier guck mal auf Thema? Die nächste Aktie, die auf der Liste steht. Die hat auch eine schöne Wochenkerze.
Oh, Novo Nordisk.
Nur halt
eigentlich
anders.
Eigentlich wäre es mit AMD fast jetzt... Eigentlich wäre es besser, wenn wir jetzt direkt über Nvidia reden.
Können wir.
Aber, weißt du, warum das auch gut wäre, Timo?
Ja.
Weil mir ist es in 40 Minuten nicht gelungen. Wir haben so abstrakt den Titel, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was wohl meine These gewesen sein soll. Ihr müsst mir also auf die Spur.
Sendes.
Wieder mal muss Sendes. Unser Primus hier mir erklären, welches Thema ich wohl mitgebracht habe. Weil ich dachte, dieses Nvidia billig teuer wäre auch die Gegenüberstellung zu den Werten, die, aber war es ja vielleicht nicht.
Pass auf, in dem Falle kann ich dir sogar weiterhelfen.
Oh,
du wolltest eigentlich über Zendesk sprechen. Und genau, und jetzt, dann hatten wir irgendwie so einen Disput, also quasi so Zendesk, hey, das ist eigentlich eine Aktie.
Interessiert doch keinen,
also dann müssen wir das irgendwie im Kontext von Nvidia machen, weil dann kriegt man wieder das Thema hin und da kam die Frage her. Also hey, komm, wir ziehen jetzt mal ganz kurz Nvidia vor und dann können wir immer noch in Sack und Asche gehen. Wenn das für dich okay ist, Bastian?
Ja klar, selbstverständlich.
Liebe Freunde von By the Dip Podcast, 90.000 Abonnenten haben wir jetzt, 100.000 hätten wir gerne. Nur ihr könnt uns dabei helfen. Also, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn euch hilft, was ihr hört, dann abonniert jetzt diesen Podcast. Wir würden uns sehr darüber freuen. Weiter geht's.
Komm, also von AMD jetzt mal kurz rüber gehupft zu Nvidia und Zendesk streifen wir auch noch. Also, ja, Lars, jetzt weißt du es wieder, oder?
Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ich weiß nicht, wir nehmen es mal mit in die App vielleicht, dass wir sie reinpacken oder ich sie dann bis morgen reingepackt habe. Man kann nämlich mittlerweile die Shorts-Studie zu Zendesk zumindest weitestgehend öffentlich einsehen. So, und es gibt von Citron Research ein ziemlich bekannter Short-Seller oder eine Short-Selling-Adresse. Also die profitieren davon, wenn Kurse fallen. Und das ist schon sehr hart am Wind gesegelt. Denn was macht so ein Short-Seller? Er verkauft erst die Aktien, in der Regel auch tatsächlich physisch. Also man leiht sie dann, diese Aktien. Dafür zahlt man je nach Volatilität der Aktie eine Leihgebühr. Und dann hat man ja die Aktien, ist Besitzer und dann kann man sie verkaufen. So, man kann bei den meisten Brokern, bei den amerikanischen Brokern, leer verkaufen. Dafür zahlt man aber auch was. Aber so oder so, man profitiert davon. Erst kommt der Verkauf und dann im besten Fall kauft man günstiger wieder ein. So, das machen die. Und warum hart am Wind? Weil du erst den Verkauf machst und dann bringst du eine Studie raus, die sagt, ja, das Unternehmen ist gar nicht so viel wert. Das ist, naja, manchmal ist es rechtlich schon in der Grauzone, schlicht und einfach deshalb, weil du natürlich trotz Meinungsfreiheit nicht einfach irgendwas behaupten kannst. Das heißt, du also bestenfalls in einem Prozess kannst du auch das belegen. Und das ist zu Zendesk eben passiert, diesem Chip-Hersteller. Und wenn man sich Zendesk anschaut, ich kann das unter einem gewissen Aspekt, ich glaube, in der Telco habe ich es noch ein bisschen anders besprochen. Also, die Nvidia-Herleitung haben wir so gemacht. Entweder ist Nvidia ist, wenn Zendesk das, was sie aktuell wert sind, wenn das fair ist, dann ist Nvidia zu billig. So, habe ich es richtig?
Ja. Richtig. Bravo.
Ja. Also Bravo. Nvidia müsste mehr wert sein oder Zendesk ist zu teuer. Eins von beiden, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Und ich gleich wieder fordere, dass wir das rausschneiden, weil ich wohl nicht so eloquent geklungen habe, lasse ich euch gerne mal reden.
Es war ehrlich.
Das war ehrlich, ein bisschen dumpf.
Wir können die 10 Minuten einfach piepsen, das ist auch kein Problem.
Ja, genau. Da hättest du auch gleich in die Sauna gehen können. Also, habt ihr euch die Studie mal angesehen oder, naja, zu Nvidia habt ihr wahrscheinlich eine Meinung.
Ja, Nvidia, also ganz klar, was die Woche wieder geliefert haben, war brutal. Also auch die Guidance mit diesem Ausblick war brutal. Und ich muss sagen, Nvidia ist, wenn ich mir die Wachstumsraten angucke, also diese zweistelligen Wachstumsraten, wenn du dann guckst, auch beim KGV, da sind wir im nächsten Jahr dann irgendwo bei unter 20 oder bei um die 20 teilweise, ist zu billig. Und dass der Markt nicht mal drauf reagiert hat mit 20%, ist für mich so ein Symptom, dass wir auch nicht in irgendeiner Blase sind, weil dann kamen wieder die Warner und wird zu viel investiert und geht das weiter. Und Nvidia hat ja unglaubliche Chip-Entwicklungszyklen. Also da sind wir auch wieder beim alten Thema AMD. Der Vera Rubin Chip und was da kommt, wird wahrscheinlich richtig krass, also noch viel krasser werden. Die KI, die Nachfrage ist total irre, wenn ihr euch mal die Aussagen da von Jensen Huang anguckt. Also ich muss sagen, Nvidia hat noch einiges vor sich. Das heißt es aber nicht, dass die Rallye einfach so weitergeht wie in den letzten Jahren. Der Wert ist teuer. Der Wert ist weit gelaufen. Das geht gemächlich nach oben. Aber ich muss sagen, aus diesen Zahlen heraus gesehen und dass da auch null China-Geschäft eingepreist ist, ist in meinen Augen eine Nvidia zu billig. Also definitiv.
Das ist total interessant. Also ich stimme dir zu, brutal gute Zahlen geliefert. Es ist halt vielleicht so ein bisschen der Ausblick, warum sie jetzt 5 oder 5,5% runtergekommen sind danach. Also sind es dann die Bruttomargen? Weil da haben sie ja gesagt, ja, die sollen so mittelfristig im mittleren 70er-Bereich sein oder bleiben. Und sie kommen ja eigentlich da so von 80-82%. Also es ist jetzt wirklich.
Ach, du findest immer was. Also ich weiß, immer diese 5% begründen. Aber das ist immer diese, man sucht so ein bisschen was Negatives und was könnte es sein. Aber das ist für mich so ein klares Anzeichen. Wir sind eben nicht in so einer totalen krassen Euphorie, wo der ganze Sektor explodiert ist, sondern immer noch, Warnung, kommen die Bestellungen, geht das gut? Perfekt, perfekte Ausgangslage.
Ich habe vorhin mal auf Market Screener geschaut. Also da ist tatsächlich die Nvidia auf Sicht von einem Jahr im Sektorvergleich die Schwächste. Also die sind da plus 53% vorne auf Einjahressicht, so zurückgerechnet. So SK Hynix halt irgendwie 450% oder so. Ja, sogar eine Intel und eine AMD sind besser gelaufen. Und also Nvidia ist aktuell nicht so brutal stark. Also jetzt so, also klar, 53% auf ein Jahr, das ist super, super, super gut. Aber jetzt so halt im Sektorvergleich hinken sie irgendwie so ein bisschen hinterher. Komisch eigentlich.
Weil Nvidia eben sagt, oder der Nvidia-Nichtkäufer sagt, das ist das KI- und CapEx-Thema, das ist mir alles ein bisschen zu heiß, deswegen gehe ich da nicht rein, so kann es nicht weitergehen. Aber wenn wir über die Speicherhersteller sprechen, wie eben Zendesk, dann sieht das so aus, die Nachfrage ist enorm, aufgrund der Knappheit. Und deswegen wäre mein Fazit auch ganz klar, wenn ich mich entscheiden müsste, insbesondere wenn ich sage, auf Sicht von einem Jahr, dann wäre ich klar bei Nvidia. Ich finde auch den Short nachvollziehbar, weil ich glaube, dass diese extreme Knappheit, wenn wir über die Speicherhersteller sprechen, die wird vorübergehender Natur sein. Ja, die Verkaufspreise, die da derzeit erzielt werden, die lassen natürlich jede Produktion auf Hochtouren fahren. Das Einzige, was ich immer schwierig finde, gerade bei so einem Call, ist Timing. Weil du natürlich bei, ich meine, guck dir mal die an, die ich habe gerade nochmal Sendes, ich hatte sie als bullish im Kopf, aber die standen April 2025 bei $27.90. Die stehen jetzt aktuell bei $642. Ich meine, A, herzlichen Glückwunsch für jeden, der hier eingestiegen ist oder der vielleicht auch viel Speicher noch in seinem Schrank liegen hatte. Das konnte er wahrscheinlich auf eBay auch für das X-fache verkaufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum so Aktien wie Nintendo und so eingebrochen sind, weil logischerweise bei denen das auf der anderen Seite reinhaut. Also zu den Preisen können die das nicht mehr verarbeiten. Auch da wird es auch vorübergehender Natur sein. Aber deswegen, ich kann den Short Call verstehen, aber in so eine Rallye von 27 auf 640 dann zu sagen, jetzt ist aber Schluss und nicht möglicherweise erst bei $800, das ist verrückt. Und vorsichtig mit der Bewertung in den aktuellen, wenn man KGV von Zendesk sich anschaut, auch von anderen, auch von Hynix und so weiter, obwohl ich die ein bisschen besser aufgestellt finde, dann denkt man natürlich, die sind günstig. Das liegt daran, dass in deren KGV die aktuellen Verkaufszahlen einfach multipliziert werden mit den Preisen, die du jetzt für diese Speichermedien bezahlst. Und das wird nicht so bleiben. Davon bin ich überzeugt. Und dann sieht mit einmal das KGV natürlich ganz anders aus. Also die Warnung kann ich verstehen, das zu shorten, würde ich mich, glaube ich, so nicht trauen.
Und nur Mini-Einwurf, also, du kannst gleich, Timo, was Lars sagt, ja, das hatte ich nämlich auch gesehen, die Speicherchips oder werden mit dem aktuellen Preis multipliziert. Paradoxerweise auf der anderen Seite bei den Goldminen wird das, was die im Boden haben, nicht mit dem aktuellen Preis multipliziert, sondern mit einem Abschlag. Also da wird auch mit verschiedenem Maß wird immer gemessen, wie man sich was schön bildet. Weil du könntest ja auch bei Goldminen sagen, ich bewerte alles, was die im Boden haben, mit über $5.000. Und dann hast du ganz andere Bewertungen natürlich aktuell und dann wären ganz andere Kursziele möglich. Also da muss man auch immer gucken, wie jemand was rechnet. Und da hat Lars vollkommen recht. Also da wird natürlich viel schön gerechnet bei dem Unternehmen.
Bei Sebastian gibt's immer eine Herleitung zu Gold.
Immer.
Ja, der sagt, guck mal, in der Rüstungsindustrie, wir haben doch viel mehr Flugzeuge, da sind doch auch schwarz-rot goldene Farben drauf. Also warum bitteschön profitiert Gold nicht davon? Nee, aber ich meine, ich verstehe, was du meinst und du hast auch recht. Aber wir wissen auch, sowas kann natürlich auch mal, so ein Hype kann natürlich auch mal die Edelmetalle erwischen und dann passieren aber noch ganz andere Dinge. So, da sprichst du wahrscheinlich gar nicht mehr mit uns.
Nö, dann finde ich es ja gut, wenn es bei den Edelmetallen so passiert.
Ja, ich meine, dann bist du aber der Welt entschwoben quasi mit deinem 30, 40, dann 50-prozentigen Goldanteil.
Also bei einer SK Hynix, so mit ihrem 6er KGV, da fehlt eigentlich eine Null dahinter, dann ist es wieder fair.
Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob sich die Preise zehnteln. Das würde ich nicht sagen. Es ist ja reale Nachfrage. Es ist ja echte Knappheit. Nur die Knappheit wird nicht dauerhaft so bestehen bleiben. Aber ich traue mich nicht zu sagen, ob das in 3, 6 oder 12 Monaten der Fall ist. Aber das KGV ist auf jeden Fall mal absolut trügerisch.
Ja, okay. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, für viele sehr, sehr wichtig, weil ja, SK Hynix, wenn man da jetzt erstmal auf irgendeine Seite geht, ne, und dann halt sich den Chart anschaut und so denkt, oh wow, das sieht richtig stark aus. Und dann aufs KGV, ach, das ist ja immer noch ein Schnapper, trotz der Mega-Rally. Ja gut, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja gut, also Zendesk, Nvidia, AMD, alles mal so eingeordnet. Jetzt so in einem Blog, also jetzt gehen wir rüber zur Novo, diesmal auch tatsächlich. Ja, und jetzt ist es halt an der Zeit, dass wir, ja, wahrscheinlich ein bisschen in Sack und Asche gehen, oder?
Ja, ihr vielleicht. Ich habe mit Novo Nordisk noch nie irgendwas zu tun gehabt.
Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Sache.
Novo was? Nein, okay, ernsthaft. Also, Novo, wir haben Novo in einigen Podcast-Folgen in den letzten Wochen, Monaten besprochen. Und wir sind tatsächlich auch alle investiert. Bedeutet, wir haben mit derselben Situation zu kämpfen wie ganz viele Anleger da draußen. Also die Novo ist einfach aktuell grottig, muss man ganz klar so sagen. Management-induzierter Raubbau am Aktienkursverlauf. Und ja, ich habe so ein App-Posting gemacht irgendwie und da habe ich, kennt ihr, also dieses Angry Kid, das kennt ihr, ne? Dieses Meme, oder? wo so ja. dieser kleine Junge vor dem Rechner sitzt und den so anbrüllt und so. Und das, so habe ich mich nämlich auch nach dieser Meldung gefühlt, wo sie jetzt also quasi Studienergebnisse bekannt gegeben haben und dass sie also, obwohl sie angekündigt hatten, besser als das Äquivalentpräparat von Eli Lilly zu sein, dann jetzt irgendwie 2% schlechter abgeschnitten haben, 2 Prozentpunkte schlechter abgeschnitten haben. Und ja, das ist alles ungut. Also da kommt schon tierisch viel zusammen. Gewinnwarnung, dieses ewige Hin und Her mit Hims und Hers, der CEO-Wechsel und ja, jetzt also quasi auch die Guidance eingedampft und so weiter und so weiter und so weiter. Also, Novo Nordisk macht überhaupt keinen Spaß. Und wie gesagt, ich würde dort gerne eigentlich auch nach Dänemark fahren und dann also auch dort ja in so einer Vorstandskonferenz vielleicht auch mal gern das mein inneres Angry Kid dann also auch rauslassen. Aber es hilft nichts. Und ich kann es auch ganz offen sagen, also ich bin gerade irgendwas mit 30% hinten. Also wenn man jetzt alle Positionen, die ich da aufgebaut habe, aggregiert, dann bin ich da mehr als 30% hinten. Und das ist etwas, was definitiv unschön ist und worüber ich mich auch ärgere. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da sage, ja, mein Portfolio ist ja insgesamt eigentlich sehr, sehr gut diversifiziert und dadurch, dass ich halt eine Alphabet und eine ASML und Gold und Silber und so weiter habe oder andere gut laufende Werte, die gleichen das halt irgendwie aus. Sondern nein, du hast da halt einen Wert, der extrem schlecht dasteht, obwohl er vielleicht gar nicht so extrem schlecht dastehen müsste, wenn das Management besser gearbeitet hätte. So, das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, dass ich da ja in der Novo Nordisk investiert sein möchte. Also ich möchte mich an dem weltgrößten Diabeteshersteller beteiligen, plus halt den Kicker haben, der auch aus meiner Sicht eigentlich mal ein bisschen hätte größer ausfallen müssen, sozusagen bei den Diabetes, nicht Diabetes, bei den Abnehmpräparaten. Und das hat sich jetzt so nicht materialisiert. Heißt das trotzdem, dass sich das nie wieder so materialisieren wird? Das, also ist Novo Nordisk jetzt halt einfach ein hoffnungsloser Fall? Gehen die jetzt pleite und alles ist dahin? Nein, das glaube ich nicht. Also ich war auch schon mit anderen Aktien mal 50%, teilweise 60% hinten. Zweimal mit Alphabet, zweimal. Also bei meinem allerersten Alphabet-Kauf habe ich wenige Monate später 50% hinten gewesen. Ich habe die ein paar Jahre später als Multibagger verkauft. Und jetzt auch bei der Alphabet. Wann habe ich gekauft? Im Jahr 2021, glaube ich, ziemlich am Ende, ziemlich so zum Höchstkurs, damals bei $120. Und dann sind sie auf unter 80 gefallen. Also auch einen beträchtlichen Teil hinten gewesen. Und jetzt bin ich irgendwie mit diesem Wert, und das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, irgendwie auch, ich weiß es nicht, ganz genau 120-125% vorne. Also bedeutet, das hier, was jetzt gerade im Kurs stattfindet und denk dir einfach mal das Minus da weg, also das Prozentuale und auch das Geld, was du da jetzt gerade im Buchverlust hast, denk dir das jetzt einfach mal weg und schau jetzt einfach nur auf diese Firma. Und dann mach dir Gedanken so, was könnte, also ist das wirklich der faire Preis, der da gerade für die Novo Nordisk gepreist wird, trotz aller Probleme, die ich auch sehe und die absolut berechtigt sind. Und es ist absolut berechtigt, dass diese Firma so schwer abgestürzt ist. Aber ist das jetzt gerade der faire Preis, den jemand bezahlen würde, wenn man die jetzt komplett einmal übernehmen wollen würde, mit all der Substanz, mit all den Präparaten, den Medikamenten, mit all den guten Leuten, die die dort haben. Die haben ja nicht nur das Management dort oder die Investor Relations Abteilung und mit allen Produkten, Präparaten, mit denen die weltweit aktiv sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das der faire Preis ist. Sorry fürs lange Reden.
Nö, finde ich gut, deine Einleitung. Ich meine, ich bin auch investiert. Ich bin jetzt auf alle Käufe im Durchschnitt gerechnet so um die 15% im Minus. Ich habe die Novo im Dividendendepot gewichtet mit 1,1%. Da sind wir bei einem wichtigen Punkt schon mal. Gewichtung, also Überzeugung, nicht ausdrücken durch 50% Novo, sondern durch halt eine Aktie von mehreren, die man im Depot hat, je nachdem, wie viele da drin sind. Und man darf halt auch nicht den Fehler machen zu sagen, ich kaufe den Wert, weil der ist gehypt in der Corona-Zeit und wenn er fällt, dann buche ich ihn wieder ins langfristige Depot ein und ärgere mich, wenn er fällt. Also ich sage immer, wenn ich den Wert heute nicht kaufen würde und die Antwort lautet nein, das heißt, würde ich die Aktie heute kaufen, die Antwort lautet nein, dann muss man sie verkaufen. Bei mir ist es so, ich würde Novo heute kaufen, wenn ich sie nicht hätte, aber ich kaufe aktuell nicht nach, weil genau das, was du gesagt hast, Timo, das Management ist kacke von der Kommunikation her, muss man ganz klar so sagen, aber ich muss sagen, bei Novo ist in meinen Augen viel zu günstig. Das heißt, wir haben ja hohe Margen. Wir haben das Diabetesgeschäft. Wir haben zwei große Player bei den ganzen Abnehmpräparaten. Das ist Eli Lilly, das ist Novo. Also die sind da schon noch mit dabei. Aber man darf bei Novo, und ich bringe nochmal was Negatives nicht mit rein, nicht vergessen, in den nächsten 3 bis 5 Jahren haben die teilweise auch eine Patentklippe. Das heißt, die müssen schon gucken, dass sie mit ihren Präparaten vielleicht nicht unbedingt besser sind als Eli Lilly. Ich glaube, den Verbraucher und den Patienten interessiert es nicht, ob du in 84 Wochen 25% abnimmst oder 23%. Den interessiert Verträglichkeit, Preis, Vertrauen und der Name. Also sie müssen zumindest gucken, dass sie genug in den Markt reinschieben, um genug Marktanteile bekommen, was in den USA schwieriger werden wird, weil da bereits reduziert wird, aber es kann gelingen. Also ich sehe die Novo nach wie vor langfristig positiv, aber langfristig schon, dass ich eher engmaschiger drauf gucke, weil wie gesagt, wir haben eine Patentklippe. Also sie müssen schon irgendwo liefern und das auffangen, was ihnen an Patenten ausläuft, weil Generikahersteller danach diese Medikamente zur Hälfte auf den Markt werfen werden. Also es ist jetzt nicht so ein planbares Unternehmen, wo ich alles nach vorne planen kann, sondern es ist Pharma. Und bei Pharma laufen Patente aus und wenn die weg sind, dann musst du gucken und rudern, wo das Geld herkommt. Also wir sind jetzt noch nicht irgendwo am Abgrund, aber man muss die Novo schon irgendwo realistisch sehen, dass sie auch einen gewissen Druck haben. Und ich hoffe, dass sie das auch hinkriegen. Deswegen vom Kauf her aktuell on hold bei mir.
Okay. Lars, erinnerst du dich wieder an Novo? Über wen wir...
Ja.
Klingelt's wieder?
Ja, es klingelt. Ja, ich finde es gut, dass wir darüber offen sprechen. Ich würde... Jetzt das längste Video des Jahres habe ich am Montag dazu bei mir auf dem Kanal gemacht. Das hat, glaube ich, 35 Minuten gedauert, weil ich das einzig Vernünftige gemacht habe. Ich kann bei einem langfristigen Investment mich nicht am Preis orientieren und daran festmachen, ob das Unternehmen ein gutes oder ein schlechtes ist. Ich habe da auch einige Studien mitgebracht und die belegen ganz klar, es gibt die Anzahl man kann Qualitätsunternehmen unterschiedlich definieren. Aber egal nach welcher Definition das macht, also wie lange sie sich da halten können, Burggraben und, da gibt es 2 sehr große Studien, die sehr, sehr lange Zeiträume sich betrachten. Die Anzahl der Unternehmen, die keine Korrektur größer 50% hatten, ist 0. Das heißt also, 50% Verlust kann nicht, ja, weil das stand bei uns in der App ein paar Mal drunter, spätestens bei 50%, da ist die Hälfte weg, wisst ihr nicht, das muss sich verdoppeln, damit du wieder beim Einstand bist, was korrekt ist. Aber wie Timo schon gesagt hat, bei seinem Alphabet ist es so gewesen, bei allen der Mag 7 ist es so gewesen, bei jeder einzelnen Qualitätsaktie, die euch jetzt einfällt, selbst bei einer Coca-Cola in der Frühphase, bei Nvidia gleich 2-mal in den letzten 5 oder 6 Jahren, muss man erstmal auf die Idee kommen, oder? 2023 ist Nvidia fast 80% gefallen. Bei all diesen Werten hat also nicht geholfen, wenn man langfristig Kapitalvervielfacher haben will, zu sagen, spätestens bei minus 30 oder bei minus 50% muss ich raus. Das macht Qualitätswert nicht. Und das andere, was ich mir angesehen habe, ist, naja, was ist denn mit einer Gewinnwarnung? Kein einziges der Unternehmen, die Studie ist von JP Morgan, die andere Firma ist ein bisschen kleiner, Zeitraum 40 Jahren, kein einziges dieser Unternehmen hat nicht irgendwann mal eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Das wäre ja die andere Möglichkeit. Naja, bei der ersten Gewinnwarnung hätte man rausgehen sollen. Das war bei Novo Nordisk 24. Da wäre man mit 24% minus vom Top dann raus. Funktioniert aber auch nicht. Gewinnwarnung. Es gibt ein Unternehmen, was seit der Gründung fast 30 Jahre lang keine Gewinnwarnung ausgesprochen hat. Das ist ironischerweise Novo Nordisk gewesen. Vielleicht ist das die Falle, in die ich da reingetappt bin. Aber ich kann doch heute nur den Status quo beurteilen. Und wie gesagt, ich möchte die 34 Minuten Fundamentalanalyse nicht wiedergeben. Aber wenn ich den Worst Case einpreisen möchte, dann muss ich ja das sagen, was Sebastian genannt hat, wobei ich auch darauf hinweisen möchte, sie haben auch 2 ganz interessante Wirkstoffe noch in der Pipeline und bei einem haben sie bis 2041, bei anderem endet der Patentschutz 2031, 32, glaube ich. Das gilt im Übrigen auch für Eli Lilly. Aber wenn ich davon ausgehe, sie halbieren nochmal ihren Marktanteil. Also Eli Lilly ist momentan der Gewinner mit knapp über 60%. Und wir gehen davon aus, Novo Nordisk, es läuft nicht nur schlecht, sondern es läuft noch viel schlechter als bisher. Das heißt, nur noch jedes 5. Abnehmpräparat wird verkauft von Novo Nordisk. Alles andere geht in andere Taschen rein. Und das Diabetesgeschäft, was ja immer noch für fast 70% der Umsätze zuständig ist, das wächst gar nicht mehr. Das momentan wächst das niedrig einstellig. Wenn ich das also als den bärischsten Fall annehme, Und ich mache dann ein nach DCF-Modell Discounted Cashflow, sage, wo steht die Aktie 2,30? Dann stünde sie da, wo sie jetzt steht. Das wäre also der für mich der denkbar niedrigste Preis. Kann natürlich alles irgendwie, ja. Beim Bilanzskandal wird Novo Nordisk niedriger stehen. Aber das wirft ihnen ja nun mal keiner vor. Das heißt also, ich verkaufe die Aktie jetzt nicht, weil, letzter Satz dazu, ich habe die Aktie, deswegen bin ich auch noch im Plus und das hilft niemandem, der sie danach gekauft hat. Ich habe die Aktie gekauft damals als Dividendenwert, 2017. Da gab es diese ganzen Abnehmpräparate, wenn dann irgendwo in der Pipeline unsicher nicht. Und es gibt für mich, da Novo Nordisk eine Ausschüttungsquote hat, die zwischen 45% und 50% liegt, das ist knapp 15% unter dem Pharma-Durchschnitt, sehe ich in meinem bärischsten Fall nicht, wie sie in den nächsten 4 oder 5 Jahren die Dividendenfähigkeit verlieren sollten. Die Dividenden sind in den letzten 5 Jahren ja trotzdem im Schnitt um 14-15% gestiegen. Kurzum, der Grund dafür, dass ich investiert war, ist nach wie vor gegeben und deswegen bleibe ich auch weiterhin investiert.
Sehr schön.
Genau. Und ansonsten, also wirklich, du musst auch ganz klar wissen, und jeder soll das selber für sich entscheiden. Also es gibt mit Sicherheit auch Gemüter, die dann sagen, also das bringt mir nichts mehr oder die Gewichtung ist zu hoch oder ich vertraue einfach diesem Wert auch nicht mehr. Dann musst du halt ganz klar die Reißleine ziehen. Dann geh da raus. Also dann realisier den Verlust. Dann hast du zumindest einen Verlustvortrag. Du könntest ja zumindest mal auch mit zukünftigen Gewinnen dann letztendlich verrechnen. So etwas. Und schau dich woanders um. Aber wenn du eine aktive Position hattest, dann wärst du sowieso nicht mehr drin, weil du dann nämlich ausgestoppt worden wärst, weil du setzt ja normalerweise wahrscheinlich nicht irgendwie deinen Stop 70% tiefer oder 50% oder auch 40%, also zumindest auch nicht bei so einem Wert. Und das Zweite ist, wenn du investiert bist, dann, ja, wie gesagt, da muss man sich selber die Frage beantworten. Ich sage nur, also, wie gesagt, ich hatte auch andere Aktien, die schon mal 50% hinten waren, wo ich dann trotzdem mit positiven Renditen da rausgegangen bin. Und das in erstaunlich kurzen Zeiträumen. Denn wenn sich da der Wind dreht, und das ist kein Aufruf dafür, dass jetzt jeder da irgendwie das verstehen soll als, ja, bleibt doch drin. Oder mir ist das ja, ich habe ja davon auch nichts. Also mir ist das unter uns gesagt, ist das völlig egal, ob ihr da jetzt in der Novo Nordisk drin seid. Also wir geben ja jetzt einfach nur unsere eigene Einschätzung hier kund zu diesem Wert und unseren eigenen Umgang damit und was wir generell als, sagen wir mal, ratsam erachten. Genau. Und damit können wir rübergehen zur IBM. Was erachtet ihr denn da als ratsam? Das ist die Hörerfrage von Frank Michael bei The Dip.
Also soll ich es kurz machen oder habt ihr eine ausführlichere Meinung?
Ja.
Ich mache es kurz. Also bei IBM. Es ist ja so KI und die KI-Karawane und dann sucht man so links und rechts Werte, die vielleicht noch profitieren könnten. Ich habe jetzt mal geguckt, also IBM kam ja unter die Räder diese Woche, weil Anthropic wieder ein Modell rausgebracht hat, was COBOL, das ist eine alte Programmiersprache auch von IBM, die haben Unternehmen, wo IBM-Software noch tief in der DNA sitzt, wo man nicht erneuern wurde. Das ist teuer in der Wartung, das ist aufwendig in der Wartung, da verdient IBM noch Geld damit. Und Anthropic oder dieses Modell von Anthropic soll das alles einfacher und schneller machen können. Also das ist die Story, IBM kam unter die Räder, aber ich muss sagen, die ganze KI-Story bei IBM ist mir persönlich zu dünn. Und wenn man dann guckt, wo die aktuell mit KI was zu tun haben, dann teilweise aus dem Consulting, aber auch das wächst nicht richtig. Also deswegen IBM finde ich jetzt einen total unspannenden Wert und für mich auch null by the dip.
Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen und dann kann das Fazit nur lauten, ich würde die Aktie auch nicht kaufen. Also die, weil IBM, und es gab mal Gedanken, das ist aber schon ein bisschen länger her, ob IBM sich sogar ein bisschen aufspalten würde. Also ich habe mir einmal die Umsatzverhältnisse angeguckt. IBM Consulting sind derzeit 30%, bummelig, ja, plus minus. IBM Software 45%, also schon dominant. Und IBM Mainframe, also diese Hochleistungsrechner, diese Zentralrechner, sind dementsprechend Mitte 20%. So, und es gibt ein, den ich nicht würde haben wollen, das ist IBM Consulting. Ich weiß, ja, wir haben es auch schon in anderen Zusammenhängen besprochen, bei Accenture und so weiter. Es muss ja irgendjemand geben, der das erklärt in den großen Unternehmen. Das ist aber für mich ein Transformationsprozess, der deutlich über, ich gehe jetzt mal davon aus, die Frage war eher langfristig gemeint. Also das heißt, dieser Transformationsprozess wird es vielleicht mit sich bringen, dass es diese Beratungsagenturen braucht. Ich wäre aber grundsätzlich mal, ist Consulting nichts, wo ich langfristig investiert sein möchte. Dann das Software-Business ist wahrscheinlich ein Grund, warum IBM unter Druck geraten ist. Kann ich in dem Fall allerdings nicht so ganz nachvollziehen, weil das ist IBM ist ja keine Software, die wir jetzt kaufen, sondern das ist ja sogenannte Middleware-Infrastruktur. Also das ist dann schon ziemlich fies, tief in der DNA dieser Unternehmen integriert. Und die wird es auch weiterhin brauchen. Dementsprechend würde ich das so neutral betrachten. Und wenn wir den IBM Mainframe Mitte 20%, ich habe zwar überrascht, in 70% aller Fortune 500 Unternehmen ist IBM drin. Der Teil, der erscheint mir sehr, sehr robust zu sein. Das heißt also, ich habe einen sehr robusten Teil, einen Teil, der spannend werden kann, wo man es nicht genau weiß. Und ich habe einen Teil, in dem ich nicht investiert sein möchte. Und deswegen ist das Fazit, ich kann die Frage verstehen, ich kann aber keine wirklich klare Antwort geben. Und ihr wisst ja, es ist, dann sagt man lieber nichts.
Also ich würde sie, ich in Anbetracht dieser Monatskerze, also ich auch als Trade finde ich das nicht interessant. Also ich glaube, jetzt es ist ja schon vom Boden jetzt mal irgendwie wieder ein bisschen was weg. Ja, okay, aber auch nicht brutal viel. Und also ich würde da jetzt quasi das Ganze jetzt erstmal sich auskotzen lassen, falls es da noch weiter runter geht. Und eine Gegenbewegung dann also auch nicht als die ganz große Trendwende sofort auffassen. Also das gibt es meiner Meinung nach nicht her gerade. Und damit sind wir jetzt beim miesen Spiel der Hedgefonds angelangt.
Jetzt ratet mal, wer den Titel gemacht hat.
Wer?
Ich, oder?
Wer? Wo ist er? Wo ist er?
Oder du?
Ich war's.
War ich das nicht? Du warst das.
Du hast mich inspiriert, aber die endgültige Fassung stammt dann aus meiner Feder. Aber es ging ja
zum Meisterwerk.
Es ging ja auch um Privatanleger. Also wir können es ja auch kurz machen, aber es gibt ja aktuell diese Verunsicherung. Also Blue Owl Capital ist schon länger eigentlich in der Finanzbubble ein Begriff, ist ein Finanzierer von Datenzentren. Gab es vor ein paar Wochen mal ein paar Probleme, weil man zwei Fonds zusammenlegen wollte. Der eine Fonds hätte allerdings dann einen Abschlag oder die Anleger hätten einen Abschlag hinnehmen müssen, einen sogenannten Haircut. Da kam es dann zur Diskussion, wie gut sind überhaupt die Datenzentren noch, wie gut ist die Qualität dieser Anleihen, die da drin sind und so weiter. Also eher so begrenzt auf Datenzentren. Jetzt haben wir allerdings gesehen, wie auch Abverkäufe von Blue Owl über die Blue Owl Business Development Companies, also die Geld an verschiedene Unternehmen dann geben, damit die Geschäfte aufbauen können, also Geldverleiher, die wurden abverkauft. Dann hatten wir Abverkaufstendenzen bei KKR, bei Apollo, bei Private Equity. Und da wurde auch wieder alles so zusammengewurschtelt. Oh, im ganzen Finanzierungssektor, das sind riesige Probleme. Und dann kam natürlich, Jamie Dimon hat wieder ein bisschen seinen Kakerlaken-Vergleich gestern Abend auf Bloomberg gebracht. Und davor auch Boas Weinstein, den werden die wenigsten kennen. Er hat Saba Capital. Und er hat auf einer Konferenz diese Woche gesagt, das erinnert ihn alles an die Finanzkrise 2.0 und das sieht ja ganz gefährlich aus, was da auf uns zukommen könnte und, also Verunsicherung geschürt und hat gleichzeitig mit seinem Hedgefonds allerdings Angebote gemacht, um genau diese abgestürzten Fonds, gerade jetzt bei Blue Owl Capital, 20-30% billiger aufzukaufen von Anlegern, die verunsichert sind. Und da dachte ich, das ist natürlich so ein Spiel der Hedgefonds, das Talking Your Own Book, was Lars gesagt hat, wenn ich ein Leerverkäufer bin, dann verkaufe ich erst die Aktien leer, dann bringe ich natürlich eine Studie raus und sage, wie schlecht alles ist. Und auch das, was wir momentan sehen mit Finanzkrise-Vergleich. Ja, es gibt immer Probleme im System und es gibt immer Leute, die dumme Sachen machen. Aber ich würde sagen, eine Finanzkrise, die bricht einfach über uns herein. Und nicht, dass da vorher riesengroß Warnungen reinkämen und von Jamie Dimon und allen anderen, sondern ich würde sagen, ja, es gibt sicherlich irgendwo ein paar Probleme, aber es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es gerade ein paar Hedgefonds in meinen Augen verlautbaren, dass die Lage wäre, um einfach günstig an Aktien ranzukommen. Also deswegen, das ist so das Spiel der Hedgefonds, das man kennt, wenn man das schon länger macht. Aber das sollte man sich jetzt als Anleger, auch weil ich es bei uns in der App gesehen hatte, dass einige gesagt haben, könnt ihr mal über Blue Owl sprechen? Kriegen wir da eine Finanzkrise? Kriegen wir einen Crash? Da muss man schon unterscheiden, welche Intention jemand hat, der solche Nachrichten dann verbreitet.
Ja, und dieses Gemengelage, dann alles zusammenzupacken. Also dann findest du Blue Owl und dann fällt dir ein, oh, die Hyperscaler machen ja teilweise Geschäfte mit sich selbst und dann mit AMD und Meta. Und das passt dann alles so gut zusammen. Dann macht man so ein vages Stimmungsbild der Überbewertung. Also erstmal hat ja keine einzige Krise der vorherigen Also Covid hatte einen, wie auch immer, aber relativ offensichtlichen Ausgangspunkt. Die Finanzkrise hatte eine völlig andere Ausgangslage als das Platzen der Dotcom-Blase. Mehr oder weniger ging es dann aber zumindest bei den beiden letztgenannten um eine Überbewertung. Und in beiden, ja, in einem Fall haben sich die Unternehmen heillos verschuldet und haben dann heillose Überbewertung bekommen bei der Dotcom-Blase. Und in dem anderen Fall wurden Immobilienkredite verbrieft und nochmal verbrieft und nochmal verbrieft. Und wir sprechen jetzt über eine Blasenbildung, weil die großen Hyperscaler ihre eigenen erarbeiteten, auch teilweise zu Unrecht, aber echte Cashflows verwenden. Und die geben sie frecherweise für zukünftige Investitionen aus. Und der Markt sagt, wir wissen noch gar nicht, ob du damit Geld verdienst. Ja, guess what? So funktionieren ja nun mal Investitionen, dass du heute in dem Moment in etwas investierst. Wenn du heute schon sicher weißt, dass du damit Geld verdienst, dann bist du wahrscheinlich irgendwo bei der beim Peak angekommen. Also, dass jetzt, ich verstehe schon, der Oracle-Moment, als alle gesagt haben, ja, wir wollen auch mal sehen, wann du Geld verdienst. Aber diese Unsicherheit hat im Markt ja nun alles andere als ein Desaster hinterlassen. Das ist eine gesunde Nachfrage, die jetzt zu stellen. Aber egal, welches dieser Unternehmen du nimmst, die haben sich nicht so wie damals in der Krise zweifach, dreifach, vierfach, fünffach ihre eigenen Schulden gehebelt und waren heillos überschuldet. Und wo du schon wusstest, das dauert 1-2 Jahre, dann müssen sie ihre Schulden drehen. Das allein, diese kurze Laufzeit, spricht schon dafür, dass das alles Junkbonds waren. Wir sprechen gar nicht von Bonds, wir sprechen gar nicht von Anleihen, die hier ausgegeben werden. Wir sprechen von Geld, das die Unternehmen selbst verdient haben. Und dann haben sie sich entschieden, das investieren wir jetzt. Und das, was hier, wenn man sich die Schuldenstände der Hyperscaler anschaut, und ich bin ja noch nicht mal der größte Bulle von denen, weil es ist schon riskanter als früher, aber es ist ja nun alles andere als bedrohlich. Die könnten, wenn sie wollten, ihre Schulden derart schnell zurückführen, dass jeder sagen würde, ja Freundin, investiert auch mal bitte was in euer Wachstum. Also das ist schlicht und einfach nicht vergleichbar. Irgendwoher kommt die Krise, da hat Sebastian schon recht. Aber daher wird sie nicht kommen.
Hört euch, wenn ich kurz sagen darf, Timo, viele wissen es ja nicht, aber wir haben ja bei uns in der App einen exklusiven By the Dip Podcast, der immer am Mittwoch kommt. Hört da mal rein, weil da habe ich in der aktuellen Folge mal einen Deep Dive gemacht. Genau das, was Lars sagt. Wie ist die Finanzierungsstruktur? Wie ist die aktuelle Verschuldung der Hyperscaler? Können wir da einen Dotcom-Crash irgendwie ableiten? Wie war damals die Bewertung? Wie ist sie jetzt? Also wer da mehr Insights haben will und wirklich Fakten zwischen dem Dotcom-Crash und der Blase und heute, der sollte sich das unbedingt mal anhören.
Und wenn ich eins noch hinzufügen darf, ich habe ja nun überhaupt nicht, glaube ich, nicht den Ruf eines Dr. Doom. Aber wenn ich raten müsste, und es ist geraten, weil wir sehen den schwarzen Schwan ja nun mal auch erst, wenn ihn alle sehen, die nächste Krise, die den Markt mal deutlich unter Druck setzt, wird nicht vom Markt kommen, sondern wird irgendwo aus der Geopolitik, aus der Makrowelt drumherum kommen, nicht von den Unternehmen. Ich sag nicht, dass es muss kein Krieg sein. Es kann auch eine verschärfende Eskalation sein. Nee, ich wollte kein... Das wollte ich schon mal gar nicht sein. Und wenn am Wochenende, wenn das alle hören, irgendwelche Flugzeugträger, die im Iran gezeigt haben, wer am längeren Hebel sitzt, dann ist das dafür auch nicht geeignet. Aber dass diese New World, wie sie Ray Dalio nannte, dass die sich noch nicht zurechtgeruckelt hat, da würde ich eher hinschauen, wenn man das denn überhaupt als Aktionär kann, als darauf, dass jetzt die CapEx-Ausgaben gestiegen sind.
Genau. Das wird nämlich viel, viel drastischer sein, wenn Taiwan in China einmarschiert.
Ja, so. Oder Dänemark die USA in einem offenen Wettstreit zum Duell herausfordert.
Das will ich sehen. Tischtennis oder militärisch?
Tischtennis, wie kommst du darauf, dass die Dänen Tischtennis spielen?
Das weiß ich nicht.
Hast du gerade Marty geguckt?
Marty Supreme oder was?
Marty Supreme. Ich wollte einfach.
Mit Timo Boll.
Ich hab mir sowas Schönes ausgedacht, ja. Weißt du, so ein Tischtennis ist doch ein schönes Match.
Ja. Tischtennis.
Ja, das ist. Nenn es doch Ping-Pong, dann wird es noch professioneller.
Das ist nämlich immer die große Frage. Im Tischtennis oder militärisch? Das ist immer die große Frage.
Ja, das haben die schon die großen Strategen immer wieder gefragt.
So, jetzt drehen wir Sebastian Hell das Mikro ab, bevor das Internet es selber erledigt. Genau, und damit haben wir jetzt die Klammer. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hat wieder sehr viel Spaß gebracht. Wir hoffen, euch auch viel Erkenntnis gewinnen. Und wir freuen uns auf sachliche, höfliche und konstruktive Feedbacks in den Kommentaren und natürlich auch Diskussionen untereinander. Und ja, Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche und auf Wiedersehen.
Danke euch beiden. Bis dann.
Farewell.